Meine Damen und Herren, die Vorsehung hätte es mit der Zuordnung des Romans, um den es heute Abend geht, nicht besser fügen können als der chronologische Zufall, der für die kalendarische Planung unserer Reihe letztlich verantwortlich zeichnet. Elias Canettis erster und einziger Roman, Die Blendung, entstanden 1930/31 und erstmals veröffentlicht Ende 1935, ist Aschermittwoch und Karneval in einem. Der satirische, ja grotesk-surreal verzerrte Maskenzug, der, wie man besser sagen sollte, Zug sprachlicher, akustischer Masken, den Canetti uns vorführt, ist ebenso unterhaltsam wie angsterregend. Voller glänzender, sarkastischer Passagen, über die man andererseits nicht so recht lachen kann. Denn es ist ein höchst ambivalentes Lachen, das man als Leser dieses Romans kennenlernt, und es mag entfernt an das Lachen Keynes erinnern, des Protagonisten, der im letzten Satz der Blendung inmitten seiner Bibliothek lachend in Flammen aufgeht. Nebenbei, auch das ist ein Spiel des Zufalls, schließt diese Selbst- und Bibliotheksverbrennung nicht ganz unpassend, wenn auch nur vorläufig, die Reihe der Romane ab, die wir Ihnen in diesem Wintersemester präsentiert haben. Was allerdings, darauf weise ich gleich jetzt hin, nicht zugleich das Ende dieser Vorlesungsreihe bedeutet, denn nach der Verbrennung der Bücher bleibt, wie wir alle wissen, immer noch der Film zum Buch. Deshalb wird nächste Woche Herr Renner hier über den Roman der klassischen Moderne im Film sprechen und Ihnen cinematografische Bearbeitungen unserer romanhaften Weltentwürfe vorstellen. Ist die Blendung überhaupt ein Weltentwurf, der dem Zauberberg von Canetti geschätzt oder den von Canetti bewunderten Romanen Musils und Brochs, dem Mann ohne Eigenschaften und der Schlafwandler-Trilogie, so ohne weiteres an die Seite gestellt werden darf? Auf den ersten Blick möchte man die Geschichte des Privatgelehrten Peter Kien eher als eine überaus bittere Gelehrtensatire bezeichnen. Und auf den zweiten vielleicht als eine bis in die letzte Konsequenz durchgeführte experimentelle Versuchsanordnung, in der die Überlebensfähigkeit, die Wirklichkeitsresistenz dieses Gelehrten ermittelt werden soll. Mit einem mehr als niederschmetternden Ergebnis vorgeführt wird, wie ein überspezialisierter Wissenschaftler, den man sich weltferner, der weltentfremdeter gar nicht mehr vorstellen mag, die in seiner Existenz von Anfang an angelegte Katastrophe erfüllt. Vorgeführt wird, wie der Protagonist angesichts der Unfähigkeit, sich in der Wirklichkeit zu orientieren, beziehungsweise sich gegen diese in den meisten ihrer Personifikationen grausame und zerstörerische Wirklichkeit zu behaupten, zu Tode kommt, zu Tode kommen muss. Ich sage mit Absicht schon wieder vorgeführt, denn sucht man in dieser gnadenlosen, in jedem Stadium gleichermaßen akribischen Aufzeichnung einer Verfalls- und Todesgeschichte nach Sympathie oder Anteilnahme oder wenigstens nach Anzeichen dafür, dass derjenige, der dieses Experiment angeordnet hat, sich der Grausamkeit bewusst ist, mit der er seinen Protagonisten behandelt, so ist nichts davon zu entdecken. Der Erzähler enthält sich konsequent jeder Äußerung und bleibt bis zuletzt hinter seinen Figuren verborgen. Er bleibt bis auf notwendigste Regieanweisungen der unbeteiligte Protokollant, der Peter Kiens radikal auf Bücher und Wissenschaft begrenzte Existenz unausweichlich mit der zwingenden Logik eines von Anfang an fixierten Erzählprogramms der Kollision mit der Wirklichkeit und damit der Katastrophe entgegenführt. Dieses Erzählprogramm kann man mühelos bereits bei einer genauen Lektüre des ersten Kapitels erkennen. So wird die längst ausweglose Obsessivität, mit der Kien Bücher ins Zentrum seiner Existenz gestellt hat, die Radikalität, mit der er sich vor anderen Menschen nicht nur abschottet, sondern sie, auch er in seiner Art inhuman, überhaupt kaum mehr als andere Menschen wahrnimmt, allerorten sichtbar. Keens regelmäßige Morgenspaziergänge etwa sind ein subtil durchdachtes Unternehmen zur Vermeidung des Kaufs schlechter Bücher. Keen geht vor Öffnung der Buchhandlungen zwischen 7 und 8 Uhr spazieren, um seiner suchtartigen Leidenschaft für Bücher, der, Zitat, einzigen, die er sich gestattete, besser zu widerstehen. Als zusätzlichen Schutz gegen Frühaufsteher, die ihre Läden bereits um 7 öffnen, führt er in der Aktentasche jeweils, Zitat, einen winzigen Bruchteil seiner 25.000 Bände umfassenden Privatbibliothek mit sich. Dass er gleich zu Beginn des Romans vor dem Fenster einer Buchhandlung einen Jungen anspricht, ist die absolute Ausnahme. Keen will den Jungen schützen vor dem, Zitat, Schund und Schmutz in den Auslagen der Buchhandlungen, die immer weiter um sich griffen. An das Gespräch mit dem Jungen, dessen Interesse für Bücher Keen berührt, weil Bücher der einzige emotional bestimmte Bereich seines Lebens sind, schließen sich Gedanken über die Erziehung von Kindern. Keen ist der Meinung, dass kleine Knaben in einer bedeutenden Privatbibliothek aufwachsen müssten. Welche Umgebung eignete sich besser, so sinniert er, um so zarten Geschöpfen über ihre Jugend hinwegzuhelfen? Leider erweist sich dieser Weg zur Rettung des Jungen als ausgeschlossen. Denn, so folgert Keen weiter, der einzige Mensch in dieser Stadt, der eine ernstzunehmende Privatbibliothek besaß, war eben Keen selbst. Er konnte keine Kinder zu sich nehmen. Seine Arbeit erlaubte ihm keine Abschweifungen. Kinder machen Lärm. Man muss sich mit ihnen beschäftigen. Ihre Pflege erfordert eine Frau. Fürs Kochen genügt eine gewöhnliche Wirtschafterin. Für Kinder muss man sich eine Mutter halten. Wenn eine Mutter nur Mutter wäre, welche begnügt sich aber mit ihrer eigentlichen Rolle? Im Hauptfach ist eine jede Frau und stellt Ansprüche, die ein ehrlicher Gelehrter nicht im Traum zu erfüllen gedenkt. Keen verzichtet auf eine Frau. Frauen waren ihm bisher gleichgültig, gleichgültig werden sie ihm bleiben. So kommt der Junge zu kurz. Das klingt schrullig, satirisch. Aber schon in diesen aphorismenhaften Reflexionen Keens ist die Anlage zur Katastrophe enthalten. Was hier noch wie eine karikaturistisch überzeichnete Misogynie wirkt, ist tatsächlich ein erster Hinweis auf Keens umfassende Deformation. Bücher bilden nicht nur das geistige, sondern auch das körperliche Zentrum seiner Weltwahrnehmung. Die gesamte Sphäre der Körperlichkeit, der Sexualität ist für ihn nicht vorhanden. Wenn er sagt, man müsse sich für Kinder eine Mutter halten, dann steht dahinter auch die vollständige Ausblendung des Körperlichen. Wenig später wird die Hochzeitsnacht mit der ehemaligen Wirtschafterin Therese tatsächlich in diesem Sinn zur ersten traumatischen Erfahrung seiner Ehe. Keen verbringt sie auf dem Klosett. Wirklichkeitsbereiche, die bedrohlich sind, unterdrückt Keen radikal, wobei man bei Canetti der Freudschen Erklärungsmodellen zeitlebens mit skeptischer Verachtung gegenüberstand, besser sagen sollte, er blendet sie konsequent aus. Willentlich bewusstes und unbewusste Verdrängungseffekte scheinen hier ein und derselbe Vorgang. Der deutsche Titel des Romans bezieht sich in der Tat auf diese sehr grundsätzliche Verblendung des Protagonisten, der dann sehr bald die jeweils spezifischen und nicht weniger bedrohlichen Blendungen der anderen Figuren an die Seite gestellt werden. Keen also ist gegenüber der Alltags- und Außenwelt vollständig verblendet, abgeschottet, wahrnehmungsunfähig. Wie weit diese radikale Begrenzung geht, wird andeutungsweise bereits am Ende des Eröffnungsdialogs mit dem Nachbarsjungen sichtbar. Keen ist überrascht, als er erfährt, dass der Junge im selben Haus wohnt. Wie heißt du denn selbst? Fragt Keen und der Junge antwortet, Franz Metzger, wie mein Vater. Und wo wohnst du? Ehrlichstraße 24, da wohne ich ja auch. Ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Sie sehen immer weg, wenn jemand über die Stiege geht. Ich kenne sie schon lange. Sie sind der Herr Professor Keen, aber ohne Schule. Die Mutter sagt, sie sind kein Professor. Ich glaube schon, weil sie eine Bibliothek haben. So beiläufig es hier eingeführt wird, dieses Motiv stellt sich schnell als die Grundlage von Keens Weltverhältnis heraus. Er sieht nur, was er sehen will. Wenn er etwas nicht sehen will, dann schaut er weg. Was sich außerhalb des von ihm selbst definierten Wahrnehmungsbereichs befindet, ignoriert er, weil er außerstande ist, es mit seinen kognitiven Koordinaten in Einklang zu bringen. Was er gezwungenermaßen doch wahrnimmt, gliedert er sofort einem idiosynkratisch in sich geschlossenen Deutungssystem ein. So geschieht das beim Zusammentreffen mit einem Passanten, das etwas später im ersten Kapitel stattfindet. Keen wird nach dem Weg gefragt, erlebt aber die Szene von Anfang an vollständig anders. Vor Überschreiten einer belebten Straße zögerte er ein wenig. Da rief jemand laut einen anderen an. Können Sie mir sagen, wo hier die Mutstraße ist? Der Gefragte entgegnete nichts. Keen wunderte sich. Da gab es auf offener Straße noch außer ihm schweigsame Menschen. Ohne aufzublicken, horchte er hin. Wie würde sich der Fragende zu dieser Stummheit verhalten? Verzeihen Sie bitte, können Sie mir vielleicht sagen, wo hier die Mutstraße ist? Er steigerte seine Höflichkeit, sein Glück blieb gleich gering. Der andere sagte nichts. Ich glaube, Sie haben mich überhört. Ich möchte Sie um eine Auskunft bitten. Vielleicht sind Sie so freundlich und erklären mir, wie ich jetzt in die Mutstraße finde. Keens Wissbegier war geweckt. Neugier kannte er nicht. Er nahm sich vor, den Schweiger anzusehen, vorausgesetzt, dass er auch jetzt in seiner Stummheit verharrte. Zweifellos war der Mann in Gedanken und wünschte, jede Unterbrechung zu vermeiden. Natürlich wird hier in konzentrierter Form die Handlung des Romans vorweggenommen. Keen will nicht den geringsten, nicht einmal gesprächsweisen Kontakt mit der Außenwelt. Wird er von jemandem angesprochen, schaut er nicht hin und imaginiert stattdessen eine dritte Person. Sich selbst setzt er in die Position des unbeteiligten Beobachters. Sie erinnern sich vielleicht an den weiteren Fortgang. Keen belauscht die Szene mit wachsender Sympathie für den Schweiger, den er umso mehr bewundert, als er nicht einmal auf die Wut des brüskierten Fragenden reagiert. Als der Schweiger weiter nicht antwortet, verliert der Frager vollends die Fassung. »Ich übergebe Sie der Polizei. Wissen Sie, wer ich bin? Sie Skelett. Und das will ein gebildeter Mensch sein. Wo haben Sie Ihre Kleider her? Aus dem Pfandhaus? So sehen Sie aus. Was halten Sie da unterm Arm? Ihnen zeige ich's noch. Hängen Sie sich auf. Wissen Sie, was Sie sind?« Da bekam Keen einen bösen Stoß. Jemand griff nach seiner Tasche und riss daran. Mit einem Ruck, der weit über seine normalen Kräfte ging, befreite er die Bücher aus den fremden Klauen und wandte sich scharf nach rechts. Sein Blick galt der Tasche, fiel aber auf einen kleinen, dicken Mann, der heftig auf ihn einschrie. »Ein Flegel, ein Flegel, ein Flegel!« Der zweite, der Schweiger und Charakter, der seinen Mund auch im Zorn beherrschte, war Keen selbst. Ruhig drehte er dem gestikulierenden Analphabeten den Rücken. Mit diesem schmalen Messer schnitt er sein Geschwätz in zwei. Ein fetter Wicht, dessen Höflichkeit nach einigen Augenblicken in Frechheit umschlug, konnte ihn nicht beleidigen. Auf alle Fälle ging er rascher, als er vorhatte, über die Straße. Wenn man Bücher bei sich trug, waren Handgreiflichkeiten zu vermeiden. Er trug immer Bücher bei sich. Als schließlich die Situation so weit eskaliert, dass Keen seine mentale Konstruktion einer eskapistischen Privatperspektive auf die Wirklichkeit nicht mehr aufrechterhalten kann, verlegt er sich auf die Position des Intellektuellen, der das Geschwätz der vermeintlich analphabetischen Außenwelt verachtet. Tatsächlich allerdings läuft Keen vor dem dicken Mann davon, ein Vorgang, den er für sich als notwendige Rettung seiner Bücher interpretiert. Die Passage ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie schlagartig ein Licht auf die Erzählperspektive des Romans wirft. Zu Beginn des Kapitels, des ersten Kapitels, tendiert der Leser dazu, diese Perspektive als konventionell, autorial zu deuten. Auch weil minimale, allerdings eher an Regieanweisungen erinnernde Informationen aus der Sicht eines über der Figur stehenden Erzählers wiedergegeben werden. Professor Peter Keen, ein langer, hagerer Mensch, Gelehrter, Sinologe von Hauptfach, streckte das chinesische Buch in die volle Tasche, die er unterm Arm trug, verschloss sie sorgfältig und sah dem klugen Jungen nach, bis er verschwand. Sätze wie dieser, in der Erzähltheorie auch als Nullfokalisierung beschrieben, sind aber eher die Ausnahme. Die Regel sind personale Fokalisierungen, also eine nahezu vollständige Assimilation der Wahrnehmungsperspektive Keynes oder anderer Figuren in die Erzählung. Sehr bald nach dem Eröffnungsdialog gleitet der Roman in diese auch als interne Fokalisierung bekannte Variante der Präsentation des im Roman Erzählten. Der Erzähler sagt nun in der Regel tatsächlich nicht mehr, als die Figur weiß. In Obigers Szene wird das erst eindeutig verifizierbar, als Keane selbst begreift, dass er der Angesprochene ist, der um Auskunft nach der Mutstraße gebeten wird. Erst an diesem Punkt des Textes wird die Information auch an den Leser weitergereicht. Obgleich der Roman in der dritten Person erzählt wird, sind also die erzählerischen Informationen, die an den Leser weitergegeben werden, konsequent auf die Perspektive Keynes eingeschränkt. Diese Form der aktorialen oder internen Fokalisierung ist ein erzählerisches Mittel, um die hochgradig eskapistische und von Ausblendungen wesentlicher Segmente der Alltagswirklichkeit beherrschte Wahrnehmung Keynes und später auch der anderen Figuren darzustellen. Informationen sind gefiltert und werden grammatisch vermittelt in der dritten Person erzählter Gedanken oder Wahrnehmungen Keynes wiedergegeben. Der Leser muss diese Informationen als unzuverlässig oder zumindest als limitiert erkennen, um Keynes tatsächliche Position in der Wirklichkeit einschätzen zu können. Insofern ist die Szene auf der Straße viel dramatischer, als sie auf den ersten Blick aussieht. Die intellektuelle Verachtung Keynes für den wütenden und gewaltbereiten Frager ist seine Interpretation des Vorgangs. In Wirklichkeit ist er in seiner schwächlichen Dürrheit, sie Skelett, ruft der Mann, hochgradig gefährdet, denn einer gewaltsamen Attacke könnte er nicht widerstehen. Kaum ist er dem Mann entflohen, da setzt auch schon die weitergehende interpretatorische Bewältigung der Szene ein, eine Art Imagination zweiten Grades. Keane greift sich sein Notizbuch, in das er, wie es heißt, alles eintrug, was er vergessen wollte. Mit Datum, Stunde und Ort begann er. Es folgte die Begebenheit, welche wieder die Dummheit der Menschen illustrieren sollte. Keane schreibt, 23. September, 7:45 Uhr. Auf der Mutstraße begegnete mir ein Mensch und fragte mich nach der Mutstraße. Um ihn nicht zu beschämen, schwieg ich. Er ließ sich nicht beirren und fragte noch einige Male. Sein Benehmen war höflich. Plötzlich fiel sein Blick auf ein Straßenschild. Er bemerkte seine Dummheit. Statt sich in aller Eile zu entfernen, überließ er sich einem maßlosen Zorn und beschimpfte mich auf das Gröblichste. Hätte ich ihn nicht geschont, so wäre mir die peinliche Szene erspart geblieben. Wer war der Dümmere? Keane also deutet die Szene auf der Straße mehrfach um. Während sie geschieht, also im Modus der Gleichzeitigkeit, sieht er sich als Beobachter, dann als überlegenen Intellektuellen. Retrospektiv inszeniert er sich als derjenige, der das Geschehen in seinem Verlauf intentional gesteuert hat. Die Wirklichkeit, die Keane wahrnimmt, die Wirklichkeit, die er für sich selbst zulässt, steht in keiner Verbindung mehr zur Außenwelt. Keane wird bereits im ersten Kapitel als eine vollkommen zerebrale Existenz vorgestellt, als eine Existenz, die den Kontakt zur Welt gänzlich verloren hat. Als ein Kopf ohne Welt, wie der erste Romanteil folgerichtig heißt. Wie anfällig für Störungen diese Existenz ist, kann man angesichts der ersten Szene ahnen. Als Keane am Ende des ersten Kapitels seine von der immensen Bibliothek okkupierte und aufgefressene Wohnung betritt, ist das Experiment fertig angeordnet und muss nur noch in Bewegung gesetzt werden. Die Komponente, durch die diese Bewegung erzeugt wird, ist Keanes langjährige Haushälterin Therese Krumpholz. Sie ist dumm, geldgierig, skrupellos und gewalttätig. Mithilfe eines simplen Tricks überlistet sie Keane. Der ehrfürchtige Umgang mit einem Buch überzeugt ihn, dass sie seine Bücher liebt, was in der emotionalen Logik des Büchermenschen bedeutet, dass er sie heiraten muss. Von diesem Moment an versucht Therese mit allen Mitteln Keane zu zerstören. Vor allem geht es ihr um sein Vermögen, das allerdings fast schon aufgebraucht ist, was sie noch nicht weiß. Daneben um die Wohnung, in der sie systematisch ein Zimmer nach dem anderen besetzt und die Bibliothek somit zurückdrängt. Körperlich, der skelettöse Keane wird mehrfach schwer misshandelt, aber auch psychisch durch ständige Attacken auf seine Bücher und juristisch die Forderung nach einem Testament treibt sie diese Ausplünderung Keynes voran. Am Ende des ersten Teils vertreibt sie Keane schließlich aus der Wohnung. Im zweiten Teil bewegt sich der entwurzelte Keane durch die Welt außerhalb seiner Bibliothekswohnung. Es ist, so der Titel dieses Romanteils, eine kopflose Welt. Er trifft auf eine Reihe grotesker Gestalten, die an triebhafter Boshaftigkeit und Unmenschlichkeit Therese und dem bestialisch-faschistoiden Hausbesorger Benedikt Pfaff, der nach einiger Zeit zu Therese in Keynes Wohnung zieht, in nichts nachstehen. Herausragende Figur dieser Außenwelt ist Fischerle, ein jüdischer Zwerg, der von sich überzeugt ist, ein Schachweltmeister zu sein. Mit verschiedenen Tricks versucht er, das Geld, das Keane geblieben ist, an sich zu bringen. Wie schon Keane selbst und Therese zeichnen sich all diese Gestalten durch eine auf den eigenen Wahrnehmungsbereich verengte Perspektive aus, die in keiner Weise durchbrochen werden kann. Sie sind ohne Ausnahme nicht weniger verblendet als Keane. Nur sind sie in der Regel mit einem wesentlich geringeren Wortschatz ausgestattet, indem sie ihre jeweils vollkommen privaten, für die Außenwelt oft nicht mehr nachvollziehbaren Gedanken zum Ausdruck bringen. Die Folge ist, wie schon im ersten Teil, dass fortwährend alle aneinander vorbeireden und sich konsequent missverstehen. Kommunikation ist nicht möglich. Jeder ist vollständig und unausweichlich in seiner eigenen Welt gefangen. Erst im dritten Teil des Romans, Welt im Kopf, wird diese konsequente Fragmentarisierung durchbrochen. Georg Keane, ein Psychiater, kommt zur Rettung seines Bruders aus Paris. Er ist der Einzige, der die Fixierungen und Begrenzungen der anderen Figuren zu reflektieren vermag, der Einzige, der es von Berufs wegen fertigbringt, Zitat, in einer Unzahl von Welten zugleich zu leben. Er befreit seinen Bruder von Therese und Benedikt Pfaff. Mittlerweile halten die beiden Keane in der Wohnung des Hausbesorgers wie ein Tier gefangen. Am Ende lässt er Keane in seiner wiederhergestellten Bibliothekswohnung zurück, der daraufhin, eine Fehleinschätzung des Psychiaterbruders, vollends seinen Wahnvorstellungen verfällt und sich in seiner Bibliothek verbrennt. Das Experiment, die Konfrontation des freilich in jedem Zug grotesk übertriebenen und letztlich verrückten Gelehrten mit einer Welt, die von ebenso verblendeten Einzelnen bevölkert ist, endet in der Vernichtung des Gelehrten. Therese und Pfaff überleben übrigens. Kopf ohne Welt, kopflose Welt, Welt im Kopf. Ist dieser Zug grausamer, unmenschlicher Figuren, den Canetti uns da vorführt, nun eine sarkastische Wiener Groteske? Oder tatsächlich ein Weltentwurf, wie das die Titel der einzelnen Romanteile insinuieren. Dass die Blendung ein Weltentwurf sein sollte, darüber dachte Elias Canetti früh und intensiv nach. Im Herbst 1929, ein gutes Jahr wenigstens, bevor die Niederschrift einsetzte, überlegte der damals 24-jährige Canetti, wie wohl ein Roman aussehen könne, dessen konzeptioneller Ausgangspunkt der Verlust aller verlässlichen Koordinaten der herkömmlichen Wirklichkeit war. Ein Roman, der den Bedingungen einer modernen, fragmentierten und in ihrer Stabilität erschütternden Wirklichkeit gerecht wurde. Eines Tages, so Canetti in seinem 1973 verfassten Rückblick auf die Entstehung der Blendung, eines Tages kam mir der Gedanke, dass die Welt nicht mehr so darzustellen war wie in früheren Romanen, sozusagen vom Standpunkt eines Schriftstellers aus. Die Welt war zerfallen. Und nur wenn man den Mut hatte, sie in ihrer Zerfallenheit zu zeigen, war es noch möglich, eine wahrhafte Vorstellung von ihr zu geben. Die Welt war zerfallen. Für sich genommen war diese Diagnose im Jahre 1929 alles andere als originell. Vergleichbare Überlegungen liegen auch den anderen großen Erzählexperimenten der klassischen Moderne zugrunde, die in den vergangenen 4 Monaten hier verhandelt wurden. Schon das erste Beispiel unserer Reihe, Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, präsentierte eine radikale Reflexion des modernen Krisenzustands wobei der Verlust der kohärenten Identität des Einzelnen in direkter Wechselwirkung mit der sprachlich immer schwerer fassbaren und begreifbaren Wirklichkeit stand. Dass sich diese Wahrnehmungskrise über kurz oder lang auch auf die Handlungs- und Orientierungsfähigkeit anderer Romanprotagonisten auswirken musste, konnten wir dann in unterschiedlichen Akzentuierungen, zum Beispiel bei Robert Walser und Franz Kafka, verfolgen, wobei die Unfähigkeit des Einzelnen, die Wirklichkeit als zusammenhängend und sinnvoll zu deuten und sich entsprechend pragmatisch darin zu bewegen, nicht mehr nur thematisch auf der Handlungsebene diskutiert und erfahren wird, sondern parallel auch die Darstellungs- und Erzählverfahren verändert und modernisiert. Wer Kafkas Prozess liest, steht in seinem Leseprozess letztlich vor Problemen, die denen des Protagonisten K., dem es nicht gelingt, gegenüber der Ungreifbarkeit des Gerichts zu einer kohärenten Deutungs- und Verhaltensstrategie zu finden, nicht so unähnlich sind. Die radikale Personalisierung und damit die Verunsicherung der Erzählperspektive, die bei Kafka so virtuos eingesetzt ist, dass Canetti sich später durch seine Lektüre der Verwandlung in der Arbeit an der Blendung bestärkt fühlte, lässt sich entsprechend auch in den anderen Texten unserer Reihe immer wieder beobachten. Sie ist ein Indiz dafür, dass die Autoren den Zerfall stabiler gesellschaftlicher, kognitiver und epistemologischer Strukturen der Wirklichkeit in ihren Texten nicht nur diskutieren, nicht nur thematisch beschreiben und benennen. Darüber hinaus und zugleich versuchen sie, in immer neuen Anläufen diese Zerfallsdiagnostik innovativ in ihr eigenes Medium, in den Roman, in die Erzählstrukturen und Sprache des Romans zu transponieren und damit auch im Text vorzuführen und präsent zu machen. Diese beiden Aspekte, die Diagnose einer in ihren politischen, gesellschaftlichen, historischen und intellektuellen Verbindlichkeiten erschütternden Gegenwart und ihre Übersetzung in möglichst adäquate, neue narrative Konfigurationen, sind tatsächlich für alle Romane in unserer Reihe charakteristisch. Denn die Weltentwürfe auch nur der deutschsprachigen klassischen Moderne sind, wie wir gesehen haben, typologisch überaus vielfältig, was keineswegs bedeutet, dass einer moderner als der andere ist. Um nur an einige Beispiele zu erinnern. Der Akzentuierung einer erzählerischen Gesellschaftsdiagnose, Heinrich Manns Untertan, stehen die in großer Konfusion scheiternden Versuche gegenüber, diskursiv anhand von in den Roman verlagerten Diskussionskaskaden noch einmal die Koordinaten weltanschaulicher Grundmuster zu erkunden, so im Zauberberg. Die radikale, sich allen realistischen Darstellungstechniken widersetzende Montage der großstädtischen Stimmenvielfalt in Döblins Berlin-Alexanderplatz findet eine ganz anders gelagerte narrative Alternative in der Epochen- und Kulturdiagnose, die Musil im Mann ohne Eigenschaften versucht und die Hermann Broch in seiner weitausgreifenden geschichtsphilosophischen Konstruktion der Schlafwandler-Trilogie auf ähnliche Weise wiederholt. Und um ein letztes Gegensatzpaar zu kombinieren, der elegischen Analyse der zerfallenden Staatsstruktur der Donaumonarchie in Roths Radetzky-Marsch steht das bedingungslose Bekenntnis zu diesem Zerfall gegenüber. Dieses Bekenntnis, mit dem sich Elias Canetti, der jüngste und eigentlich bereits einer anderen Generation zugehörige Autor aus unserer Gruppe, im Jahr 1929 gerade 24-jährig daran macht, zu klären, wie denn sein Weltentwurf aussehen soll. Es ist dabei kein Zufall, dass zur atmosphärischen Gemengelage, aus der die Blendung hervorging, auch der Brand des Wiener Justizpalastes am 15. Juli 1927 gehörte. Ein Ereignis, dem Canetti in die Fackel im Ohr, also im zweiten Band seiner Autobiografie, ein eigenes Kapitel gewidmet hat, weil es, wie er sagte, auf mein späteres Leben den tiefsten Einfluss hatte. Wir auch im Deutschland der Weimarer Republik hatten in Österreich, damals als Rumpfstaat und Überbleibsel der alten Donaumonarchie empfunden, politische Parteien eigene paramilitärische Schutztruppen. Bei einem Aufeinandertreffen national-konservativer Frontkämpfervereinigungen mit dem sozialdemokratischen republikanischen Schutzbund waren Ende Januar 1927 im Burgenland ein Arbeiter und ein Junge erschossen worden. Die drei Männer, die sich zu der Tat bekannt hatten, wurden am 14. Juli freigesprochen. Die Begründung war Notwehr. Canetti beschreibt seine Empörung bei der Lektüre der Reichspost, der Zeitung der christsozialen Regierungspartei. Im Burgenland war geschossen, Arbeiter waren getötet worden. Das Gericht hatte die Mörder freigesprochen. Dieser Freispruch wurde im Organ der Regierungspartei als gerechtes Urteil bezeichnet. Nein, ausposaunt. Es war dieser Hohn auf jedes Gefühl von Gerechtigkeit, noch mehr als der Freispruch selbst, was eine ungeheure Erregung in der Wiener Arbeiterschaft auslöste. Aus allen Bezirken Wiens zogen die Arbeiter in geschlossenen Zügen vor den Justizpalast, der durch seinen bloßen Namen das Unrecht für sie verkörperte. Es war eine völlig spontane Reaktion. Wie sehr, spürte ich an mir selbst. Auf meinem Fahrrad fuhr ich schleunigst in die Stadt hinein und schloss mich einem der Züge an. Soweit Canetti. Die Ereignisse eskalierten. Aus dem Protest der sonst disziplinierten Arbeiterschaft kam es zur Brandstiftung. Daraufhin erhielt die Polizei den Schießbefehl, schoss wahllos in die Menge der Zuschauer und veranstaltete regelrechte Treibjagden. Am Ende gab es 90 Tote und mehr als 1000 Verwundete. Für den Canetti der Autobiografie ist der Brand des Justizpalastes in erster Linie Ausgangspunkt der Überlegungen zum Großessay Masse und Macht, der ihn von da an gut 3 Jahrzehnte beschäftigte. Zugleich aber wurde der blutige Freitag auch eine Keimzelle des Romans. Die erregte Wahrnehmung der vollkommenen Missachtung der Gerechtigkeit in einer revolutionsähnlichen Stimmung war eine Ankündigung des bevorstehenden Zusammenbruchs einer bereits im Zerfall befindlichen Ordnung. Ein Rangierbahnhof auf dem Weg in den Faschismus, wie Canettis Biograf Sven Hanuschek formulierte, von dem aus alle Gleise in den autoritären Staat, in das kleriko-faschistische Sondermodell bis zum Anschluss 1938 führten. Die Diagnose einer Welt im Zerfall, der auf den ersten Blick eine gewisse Abstraktheit anhaften mag, hat also für Canetti einen durchaus konkreten historischen Erfahrungskontext in den Unruhen und Kämpfen, die dem Zerfall der KOK-Monarchie folgten. Aber auch der zweite Aspekt unserer romanhaften Weltentwürfe, die Frage nach der narrativen Darstellbarkeit der Verfallszustände, hat bei Canetti interessanterweise einen konkreten Ausgangspunkt in den Erfahrungen der späten 20er Jahre. Wie soll der neue Roman aussehen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt in ihrer Zerfallenheit zu zeigen und dabei dennoch eine wahrhafte Vorstellung von ihr geben möchte? Das Ziel, die zerfallene Welt zu zeigen, ist für Canetti nicht mit einer grundsätzlichen Revolutionierung der erzählerischen Mittel verbunden. Das ist eine bewusste Entscheidung. In dieser Zeit wurde auch im deutschen Sprachraum Joyces Ulysses als der Inbegriff erzählerischer Innovation diskutiert. Die deutsche Übersetzung war 1927 erschienen. Man weiß aus Canettis Aufzeichnungen, dass er sich mit Joyce intensiv auseinandergesetzt hat. Aber in seinem eigenen Schreiben ging es ihm nicht darum, die Welt unter dem Aspekt der Simultaneität darzustellen. Es ging ihm nicht um den, Zitat, schnellen und immer mehr anschwellenden Fluss der Gegenwart, denn dafür hatte Joyce aus Canettis Sicht im Ulysses seine Methode entwickelt. Canetti entschied sich von Anfang an gegen den Versuch, die zerfallene Realität im Modus der Gleichzeitigkeit darzustellen und wählte einen anderen Weg. Zunächst war er der Überzeugung, dass ein Roman über die zerfallene Welt nicht seinerseits zerfallen sein müsste. Das bedeutete aber nicht, so Canetti, dass man sich an ein chaotisches Buch zu machen hätte, in dem nichts mehr zu verstehen war. Im Gegenteil, man musste mit strengster Konsequenz extreme Individuen erfinden, so wie die, aus denen die Welt ja auch bestand. Und diese auf die Spitze getriebenen Individuen in ihrer Geschiedenheit nebeneinander stellen. Die Nachahmung der zerfallenen Wirklichkeit müsse nicht so weit gehen, dass sie die Zerfallenheit zum Darstellungsprinzip macht und damit zwar antimimetisch im traditionellen Sinn ist, aber genau genommen die Mimesis nur buchstabengetreu fortsetzt. Canettis Ausgangspunkt ist ein anderer. Der Zerfall der Welt manifestiert sich für ihn nicht in einer Wahrnehmungskrise oder in jener in der modernen Literatur geradezu epidemisch verbreiteten Ich-Dissoziation. Im Gegenteil beharrt er auf der kompromisslosen Verschiedenheit und Unvereinbarkeit radikal unterschiedlicher, in sich geschlossener Subjekte, die freilich bei ihm so konsequent fortgedacht wird, dass die einzelnen Menschen letztlich in keiner Weise mehr miteinander kommunizieren können. Canetti, der nach einer kosmopolitischen, in Bulgarien, Manchester, Wien, Frankfurt und Zürich verlebten Kindheits- und Jugendzeit seit 1924 wieder in Wien lebte, hatte dieses Phänomen interessanterweise nicht dort, sondern in Berlin erkundet, wo er 1928 und 1929 zwei längere Aufenthalte verbrachte. Berlin erschien dem jungen Canetti als absoluter Gegensatz zu Wien. In Wien lernte er erst nach 1930 Dichter wie Musil, Broch oder den Bildhauer Fritz Wotruba kennen. In Berlin traf er in kurzer Zeit und zum ersten Mal gleich ein Dutzend wichtiger Persönlichkeiten, unter ihnen George Gross, Brecht und Isaac Babel. Die intensive Erfahrung einer Reihe extrem individualistischer Einzelner war für die Weltwahrnehmung Canettis damals ganz offenbar prägend. Nun fand ich mich ganz plötzlich in Berlin, wo alles offen war, wo das Neue und Interessante auch das Berühmte war. Ich bewegte mich nur unter diesen Menschen, die sich alle kannten. Sie führten ein rasches und heftiges Leben. Sie besuchten dieselben Lokale, sprachen übereinander, ohne jede Scheu, liebten und hassten sich in aller Öffentlichkeit. Ihre Eigenart stellte sich in den ersten Sätzen dar. Es war, als würden sie mit sich auf einen losschlagen. Artikulierte Menschen von solcher Unterschiedlichkeit und Eigenheit hatte ich nie zuvor auf einem Haufen beisammen gesehen. Es ist diese Erfahrung, die Canetti seit seinen Berliner Monaten geradezu verfolgt und die sich neben den damals bereits begonnenen Studien zu Masse und Macht zu einem zweiten, schnell expandierenden Projekt auswächst. Aber was mich nach meiner Rückkehr aus Berlin am meisten beschäftigte, was mich nicht mehr losließ, waren die extremen und besessenen Menschen, die ich da kennengelernt hatte. Ich fasste jenen Plan einer Comédie humaine an Irren und entwarf 8 Romane, um je eine Figur am Rande des Irrsinns angelegt, und jede dieser Figuren war bis in ihre Sprache, bis in ihre geheimsten Gedanken hinein von allen anderen verschieden. Was sie erlebte, war so, dass keine andere dasselbe hätte erleben können. Nichts durfte austauschbar sein und nichts durfte sich vermischen. Ich sagte mir, dass ich 8 Scheinwerfer baue, mit denen ich die Welt von außen ableuchte. Ein Jahr lang schrieb ich an diesen 8 Figuren durcheinander, je nachdem, welche mich im Augenblick am meisten reizte. Es gab einen religiösen Fanatiker darunter, einen technischen Fantasten, der nur in Weltraumplänen lebte, einen von der Wahrheit Besessenen, einen Verschwender, einen Feind des Todes und schließlich auch einen reinen Büchermenschen. Canetti übersetzte also seine Wirklichkeitserfahrung in Charaktere oder, um gleich seinen eigenen Begriff zu gebrauchen, in Figuren. Figuren sind keine Menschen, sondern literarisch und das heißt in erster Linie sprachlich konstituierte Charaktere. Bereits die Berliner Erfahrungen nahm er im Wesentlichen als dominant sprachliche Erfahrungen wahr. Was Canetti schockierte, war die Kompromisslosigkeit, mit der sich die Einzelnen in ihren Eigenheiten und Idiosynkrasien artikulierten, die Deutlichkeit, mit der sich die Brechts und Babels in ihrer jeweils eigenen Sprache, ihrem ganz individuell getönten und von den anderen scharf unterschiedenen Idiolekt aneinander rieben. Entsprechend sollten die Figuren Canettis keine ausschließlich skurrilen oder grotesken Charaktere sein, die keine Verbindung mehr zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität aufweisen. Aber sie sollten, wie Canetti in einer Diskussion mit Broch formulierte, sehr extreme Figuren sein, so weit wie möglich auf die Spitze getrieben, komisch und schrecklich zugleich, sodass das Schreckliche vom Komischen gar nicht zu scheiden ist. Von der Comédie humaine zur Blendung ist es dann nur ein Schritt. Die große, auf 8 Romane angelegte Konzeption der ins Monumentale amplifizierten Charaktere muss auf einen Roman reduziert werden. Das geschah nach einem Jahr der gleichzeitigen Arbeit an den 8 Charakteren. Canetti berichtet, im Frühherbst 1930 trat eine Änderung ein. Der Büchermensch wurde mir plötzlich so wichtig, dass ich alle anderen Entwürfe beiseite schob und mich ganz auf ihn konzentrierte. Das Jahr, in dem ich mir alles erlaubt hatte, wurde von einem Jahr geradezu asketischer Disziplin abgelöst. Jeden Morgen, ohne einen einzigen Tag auszulassen, schrieb ich am Brandt, wie er nun hieß, weiter. Brandt war übrigens der erste von drei Namen, die Canetti seinem Protagonisten gab. Bevor er ihn nach der endgültigen Niederschrift in Keen umbenannte, hieß er noch lange Zeit Kant. Die 8 Romane allerdings, die konzeptionell vorangehen, erwiesen sich als zentral für die Poetik der Blendung. Das Jahr der Entwürfe war nicht verloren. Da ich an all diesen Entwürfen zugleich schrieb, hatte ich mir angewöhnt, mich in verschiedene Welten, die nichts miteinander gemein hatten, die bis ins Letzte auch ihrer Sprache voneinander gesondert waren, simultan zu bewegen, von einer in die andere zu springen. Das kam nun der konsequenten Trennung der Figuren in der Blendung zugute. Was früher die Trennung von Roman zu Roman war, wurde nun zu den Trennungen innerhalb eines einzigen Buches. Obwohl also die Materie dieser Entwürfe zum größten Teil ungenützt blieb, bildete sich die Methode der Blendung an ihnen aus. Canettis Weltentwurf also ist die Darstellung einer Welt in der Krise. Das Thema der Zerfallenheit wird in die Erzählstruktur des Romans übertragen, der von scharf geschiedenen, unvermittelt nebeneinander existierenden Charakteren bevölkert ist, die sich in ihrer jeweiligen Individualsprache äußern, ohne dabei fähig zu sein, miteinander wirklich zu kommunizieren. Die Darstellung der Kommunikationslosigkeit zwischen obsessiv nur sich selbst artikulierenden einzelnen Charakteren dürfte Canettis wichtigster Beitrag zum Formenrepertoire des modernen Romans sein. Er selbst prägte dafür den Begriff der akustischen Maske, den er im Jahr 1937 in einem Interview über sein Drama Die Hochzeit folgendermaßen erläuterte. Gehen Sie in ein Volkslokal, setzen Sie sich an irgendeinen Tisch und machen Sie die Bekanntschaft eines Ihnen wildfremden Menschen. Am Anfang werden Sie nicht umhin können, ihn mit einigen entgegenkommenden Sätzen aufzumuntern. Sobald er aber richtig ins Sprechen gekommen ist, halten Sie einmal konsequent den Mund und hören Sie ihn sich einige Minuten hindurch genau an. Da werden Sie nun finden, dass Ihr neuer Bekannter eine ganz eigentümliche Art des Sprechens an sich hat. Seine Sprechweise ist einmalig und unverwechselbar. Sie hat ihre eigene Tonhöhe und Geschwindigkeit, sie hat ihren eigenen Rhythmus. Er hebt seine Sätze wenig voneinander ab. Bestimmte Worte und Wendungen kehren immer wieder. Überhaupt besteht seine Sprache aus nur 500 Worten. Er behilft sich recht gewandt damit. Es sind seine 500 Worte. Ein anderer, auch wortarm, spricht den anderen 500. Sie können ihn, wenn Sie ihm gut zugehört haben, das nächste Mal an seiner Sprache erkennen, ohne ihn zu sehen. Er ist im Sprechen so sehr Gestalt geworden, wie etwa in seiner Physiognomie. Diese sprachliche Gestalt eines Menschen, das Gleichbleibende seines Sprechens, diese Sprache, die mit ihm entstanden ist, die er für sich allein hat, die nur mit ihm vergehen wird, nenne ich seine akustische Maske. Die akustische Maske ist also das sprachliche Repertoire aus Worten und Phrasen, aus dem sich ein Mensch und entsprechend auch eine Figur in Roman oder Drama konstituiert. Es ist eine Theorie dezidiert sprachlicher Mimesis, aus der sich die sprachlichen Masken in der Blendung entwickelten. Canetti erzählt in seiner Autobiografie, wie er während der Arbeit am Roman in Nachtcafés bis zur Sperrstunde um 4 Uhr früh mit geschlossenen Augen sich dem Wechsel der eintretenden, fortgehenden, wiederkehrenden Figuren hingab. Aus diesem Material wurden dann nach und nach die Figuren der Blendung. Das Konzept der akustischen Masken ist, Sie werden es gleich merken, wenn wir eine von ihnen genauer anhören, einer der zutiefst wienerischen Aspekte im Schreiben Canettis. Die Sensibilität für die akustisch-sprachliche Dimension der Stadt verdankte Canetti Karl Kraus. Canetti stand in der zweiten Hälfte der 20er Jahre unter dem Einfluss dieses, wie er in seiner Nobelpreisrede 1981 sagte, größten Satirikers der deutschen Sprache. Besuchte Kraus öffentliche Lesungen und las jede einzelne Nummer der Zeitschrift Die Fackel, deren Beiträge fast ausnahmslos von Kraus selbst stammten. Kraus' Eindruck auf Canetti muss immens gewesen sein. Der Titel des zweiten Bandes der Autobiografie, Die Fackel im Ohr, weist darauf hin, wie schwer es Canetti fiel, sich von ihm zu distanzieren. Canetti wurde nie müde zu betonen, dass Krauss ihn das Hören gelehrt habe, die unbeirrbare Hingabe an die Laute Wiens. Dank ihm begann ich zu fassen, dass der einzelne Mensch eine sprachliche Gestalt hat, durch die er sich von allen anderen abhebt. Ich begriff, dass Menschen zwar zueinander sprechen, aber sich nicht verstehen, dass es keine größere Illusion gibt als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen den Menschen. Man spricht zum anderen, aber so, dass er einen nicht versteht. Selten dringt etwas in den anderen ein und wenn es doch geschieht, dann etwas Verkehrtes. Diejenige Figur in der Blendung, an der man das Prinzip der akustischen Maske am besten erkennen kann, ist wohl Therese Krumpholz. Ihre aus einem Minimum an Worten und Satzfetzen gebildete Sprachmaske wird leitmotivisch in jeder Situation aufgerufen, in der sie auftritt. Gleiches gilt natürlich für alle anderen Figuren. Ein Grund für das Gefühl von monotoner Redundanz, das sich beim stillen Lesen hin und wieder einstellt, mag in der Akribie liegen, mit der Canetti diese sprachliche Präsentation der Figuren immer wieder und in jeder Handlungsnuancierung detailversessen protokolliert, nie allerdings rafft oder zusammenfasst. Erst wenn man diese aus immer denselben Versatzstücken komponierten, endlos in sich kreisenden Mono und Dialoge anhört, wird die akustische Präzision erkennbar, mit der Canetti seinen Roman durchgehört hat. Deshalb möchte ich, anstatt hier einige Stellen vorzutragen, Ihnen einfach einen Abschnitt aus dem 2002 produzierten Hörspiel von Helmut Peschina vorspielen. In der Szene, die aus dem Kapitel Junge Liebe aus dem ersten Romanteil stammt, erholt sich Keen nach sechswöchiger Krankheit vom Sturz der Bibliotheksleiter. Therese, die nur an seinem Geld interessiert ist, hat unterdessen vergeblich im Schreibtisch nach seinem Testament gesucht und ist außerdem besorgt, weil sie für den erhofften Todesfall nicht einmal weiß, auf welcher Bank er sein Geld deponiert hat. Als Keen sich beschwert, kommt ein Dialog zustande, in dem nach und nach die wichtigsten Sprachfetzen zutage treten, aus denen sich Therese zusammensetzt. Formulierungen wie, das wäre ja noch schöner, Aufklärung kann jeder, kommt Zeit, kommt Rat, wie man sich bettet, so liegt man, eine Frau opfert sich Tag und Nacht, auf der Straße schauen mir ja alle Männer nach, eine Frau muss die Bank wissen, die Frau hat ein Herz und so weiter und so fort in direkten Zitaten und in Variationen.
Das Testament, die Hauptsache, vergaß Therese nicht und pflegte den Mann nach wie vor mit Sorgfalt und Hingabe. In der sechsten und letzten Woche seines Krankenlagers atmete Keen ein wenig auf. Er fühlte sich gesund. Es war Abend. Er wollte das gesunde Leben regelmäßig und um 6 Uhr früh beginnen. Er begann es am nächsten Tag. Er schloss die Türe zum Nebenzimmer und setzte sich bolzengrad an den Schreibtisch. Seine Papiere waren durcheinander geworfen, vorsichtig zwar, aber so, dass er es wohl bemerkte. Das Weib hatte hier nach einem Testament gesucht. Sie brachte ihm das Frühstück herein. Er schnellte hoch, blickte ihr kühn ins Gesicht.
In den Manuskripten herrscht eine heillose Unordnung. Ich frage mich, wie der Schlüssel in die unrechten Hände geraten ist. Ich habe ihn in der linken Hosentasche wieder vorgefunden. Zu meinem Bedauern sehe ich mich genötigt anzunehmen, dass man ihn widerrechtlich entfernt, missbraucht und dann erst zurückgelegt hat.
Das wäre noch schöner.
Ich frage zum ersten und zum letzten Mal. Wer hat in meinem Schreibtisch herumgesucht?
Man könnte glauben.
Ich will es wissen.
Bitte, habe ich vielleicht gestohlen?
Ich verlange Aufklärung.
Aufklärung kann jeder.
Was soll das heißen?
Das ist bei den Menschen so.
Bei wem?
Kommt Zeit, kommt Rat.
Der Schreibtisch.
Das sag ich ja immer.
Was?
Wie man sich bettet, so liegt man.
Das interessiert mich nicht.
Er hat gesagt, die Betten sind gut.
Welche Betten?
Die Ehebetten können sich sehen lassen.
Ehebetten?
Das heißt bei den Menschen so.
Ich führe keine Ehe.
Hab ich vielleicht aus Liebe geheiratet?
Ich brauche Ruhe.
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
6 volle Wochen habe ich mit dieser Krankheit verloren. Meine Zeit ist kostbar.
Auf dem Standesamt müssten beide teilen.
Ich mache kein Testament.
Wer denkt ans Vergiften?
Ein 40-jähriger Mann.
Die Frau ist wie 30.
57.
Das hat mir noch niemand gesagt.
Auf dem Heimatschein steht es genauso zu lesen.
Lesen kann jeder.
So,
Eine Frau lässt sich das schriftlich geben. Schriftlich ist am besten. Mündlich kann jeder. Auf einmal wird der Mann ohnmächtig. Man weiß ja nicht, welche Bank. Eine Frau muss die Bank wissen. Was nützt ihr der Mann, wenn sie die Bank nicht hat? Der Mann sagt die Bank nicht. Ist das ein Mann, der die Bank nicht sagt? Das ist ja kein Mann.
Hinaus.
Hinaus kann jeder. Davon hat die Frau nichts. Ein Mann macht ein Testament. Die Frau kann nie wissen. Der Mann ist nicht allein auf der Welt. Die Frau ist auch noch da. Auf der Straße schauen mir ja alle Männer nach. Bei einer Frau kommt es auf die prachtvollen Hüften an. Das Zimmer bleibt offen. Die Schlüssel hab ich. Die Schlüssel sind hier.
Sie klopft auf den Rock.
Da will ja der Mann nicht hinein. Er will schon, aber er darf nicht.
Hinaus!
Erst rettet die Frau dem Mann das Leben, dann darf sie hinaus. Der Mann war ja tot. Wer hat den Hausbesorger geholt? Der Mann vielleicht? Der lag unter der Leiter. Bitte, warum hat er den Hausbesorger nicht selber geholt? Er hat sich nicht rühren können. Der neue Bruder hat nichts erfahren. Eine Frau will wieder heiraten. Habe ich vielleicht vom Mann was gehabt? Auf einmal bin ich 40 und die Männer schauen mir nicht mehr nach. Die Frau ist auch ein Mensch. Bitte, die Frau hat ein Herz, ein Herz, ein Herz.
Keen.
Die Ansammlung der Sprachfetzen führt zu einem geradezu programmatischen Aneinander-Vorbeireden, das seinerseits dann Fehlinterpretationen verursacht, die neue Komplikationen hervorrufen. Gerade der erste Romanteil, in dem Thereses Kampf gegen Keen geschildert wird, ist beherrscht von solchen zum Teil quälenden Missverständnissen, ihrer sorgfältig protokollierten Genese und der Darstellung ihrer Folgen. In der akustischen Maske hat Canetti also die Erzählstrategie entwickelt, mit der die Fragmentarisierung, die radikale Diagnose einer zerfallenen Welt sprachlich umgesetzt werden konnte. Die radikalste Version dieses Zerfalls in Privatsprachen begegnet uns übrigens in der Gestalt eines Patienten des Psychiaters Georg Keen. Der sogenannte Gorilla im Kapitel Ein Irrenhaus ist eine Figur, Zitat, die eine Sprache erfindet, die nur ihr gehört und die durch die vollkommene Spontaneität ihrer Hervorbringung gekennzeichnet ist. Insofern ja, ist Canettis Blendung einer der radikaleren Weltentwürfe der klassischen Moderne. Eine Absage an konziliantere Erzähltexturen, deren Ziel, wie es am Ende der Blendung etwas bösartig heißt, darin besteht, Zitat, die zackige, schmerzliche, beißende Vielgestaltigkeit des Lebens auf eine glatte Papierebene zu bringen, über die es sich rasch und angenehm hinweglas. Als Canetti viele Jahre später gefragt wurde, ob er bei dieser Kritik der schönen Sprache des konventionellen Romans auch an Thomas Mann gedacht habe, bejahte er die Frage, obgleich er den Zauberberg, wie schon gesagt, wegen seiner Behandlung des Todesthemas überaus schätzte. So ist es denn auch kein Zufall, dass gerade Thomas Mann nach der Publikation der Blendung als einer der ersten ihre Bedeutung für den modernen deutschsprachigen Roman würdigte. In seinem Brief an Canetti vom 14. November 1935 zeigte er sich beeindruckt von der, Zitat, grausen Fülle des Buchs, dem Debordierenden seiner Fantasie, der gewissen erbitterten Großartigkeit seines Wurfes, seiner dichterischen Unerschrockenheit, seiner Traurigkeit und seinem Übermut. Canetti war auf diesen Brief zeitlebens stolz. Im dritten Band der Autobiografie widmete er ihm ein ganzes Kapitel. Der Brief war nur das Ende einer Geschichte. Canetti hatte bereits im Oktober 1931, kurz nach Abschluss der Blendung, das in drei dicken Bänden gebundene Manuskript an Thomas Mann geschickt, worauf dieser es allerdings überfordert vom Umfang ungelesen zurücksandte. Die Lektüre und der Brief waren nun eine Wiedergutmachung dieses Unrechts. So empfand das Canetti und so formulierte es Thomas Mann selbst. Canetti war vom Lob so angetan, dass er Robert Musil gegenüber, als dieser die Blendung pries, für einen Augenblick das oberste Gebot im Umgang mit Musil vergaß, nicht den Namen Thomas Manns neben ihn zu stellen. Die Erwähnung des langen Briefs von Thomas Mann führte dazu, dass Musil von da an Canetti nur noch mit äußerster Distanz behandelte. In der Autobiografie behauptet Canetti, er sei von Musils Reaktion so gelähmt gewesen, dass er es zunächst nicht fertig brachte, auf Thomas Manns Brief zu antworten. In Wirklichkeit antwortete er nicht, weil er zuerst eine graphologische Analyse des Briefs anfertigen musste. Zumindest meint Canettis Biograf Sven Hanuschek, die lang verzögerte Antwort sei darin begründet, dass sich Canetti in dieser Zeit mit Graphologie befasste. Die Untersuchung der schier unleserlichen Handschrift Thomas Manns war für Canetti verstörend. Seine Schrift drückt ihn ganz aus, die Bedenklichkeit nimmt ihm jeden Schwung. Vielleicht bin ich ungerecht gegen das Eckige. In Gestalt eines wie Stein ist es mir unerträglich. Seine epische Umständlichkeit hat etwas Floskelhaftes. Er dichtet sich einen Leib an, aber er bleibt doch mager. Sisyphus Arbeit. Mit 80 wird er nicht anders aussehen als eh und je. Die Analyse, enthalten in Canettis Notizblöcken, zeigt einmal mehr seine kompromisslose Ernsthaftigkeit, die auch den akustischen Analysen der Blendung zugrunde liegt. Er brauchte dann ungefähr ein halbes Jahr, um Thomas Mann zu antworten. Erst am 27. Mai 1936 verzeichnet dieser Thomas Mann zufrieden im Tagebuch angenehmer Brief von E. Canetti, Wien. Wie auch immer, die Ablehnung Thomas Manns im Jahr 1931 hatte Canetti verstört. Fast 4 Jahre zirkulierte der Roman nur als Manuskript unter Freunden und Bekannten in Wien. Hin und wieder gab es auch erste Lesungen. In diesem Wiener Biotop freilich entfaltete die Blendung bereits lange vor ihrer Publikation eine ganz eigene Wirkung. Canettis Diskussionen mit Broch etwa kann man in der Autobiografie nachlesen. Die 1935 publizierte Erstausgabe mit dem Datum 1936 auf dem Titelblatt rief dann schnell viele positive Reaktionen hervor, auch in deutschen Zeitungen. Bereits 1937 erschien eine Übersetzung ins Tschechische. Seit 1938 freilich war die Rezeptionsgeschichte der Blendung gestört und unterbrochen. Es dauerte fast 3 Jahrzehnte, bis der Roman in Deutschland wieder bekannt wurde. Canetti emigrierte mit seiner Frau Weser im November 1938 nach England. Dort wird die Blendung unter dem Titel Auto da Fe 1946 veröffentlicht und hat einen gewissen Erfolg. Ähnliches geschieht in Amerika und in Frankreich. In Deutschland allerdings scheitert die erste Neuauflage 1948. Erst 1963 erschien beim Hansa Verlag die nun sehr erfolgreiche dritte deutsche Ausgabe. Nun wurde die Blendung als ein Roman gelesen, der prophetisch die Katastrophe von Nationalsozialismus und Holocaust vorweggenommen habe und wohl eben deswegen im Deutschland der 50er Jahre wenig Chancen auf Erfolg haben konnte. Canetti selbst allerdings wies gelegentlich darauf hin, dass die lange Verzögerung nicht nur den restaurativen Nachkriegsjahren geschuldet sei, sondern dass die Blendung in den 50er Jahren, Zitat, von der deutschen literarischen Öffentlichkeit fern gehalten wurde, und zwar von Leuten, die eine neue deutsche Literatur schaffen wollten. Viele von ihnen hätten die Blendung gekannt und hätten unter ihrem Einfluss geschrieben, das aber nie zugegeben. Erst viel später habe Canetti selbst davon erfahren. Einige Fälle werden tatsächlich in der Forschung diskutiert. Das prominenteste Beispiel einer solchen wahrscheinlichen produktiven Rezeption der Blendung ist Günter Grass. Paul Celan erzählte Canetti, er habe Grass in Paris, als der die Blechtrommel schrieb, die Blendung als wichtigen Roman empfohlen und Grass sie dann auch gelesen. Grass selbst freilich will die Blendung erst während seines Indienaufenthalts Ende der 80er Jahre zur Kenntnis genommen haben. Einen Bericht der Lektüre liefert er im 1988 erschienenen Kalkutta-Buch Zunge zeigen. Ein bemerkenswerter Akt der Gedächtnisverdrängung, wie Manfred Durzak im Jahr 2001 formulierte. Aktualisierend könnte man hinzufügen, dass auch in Grass 2006 erschienene Autobiografie beim Häuten der Zwiebel, aus anderen Gründen viel diskutiert, bei der kursorischen Behandlung der Pariser Jahre und der Begegnung mit Celan eine Lektüre der Blendung nicht erwähnt wird. Faszinierend an der Rezeption von Canettis Blendung seit den 1960er Jahren, und damit komme ich zum Schluss, ist freilich anderes. Es ist die Tatsache, dass ein Roman, der in seiner Intensität und Kompromisslosigkeit nicht weniger als in seiner Textur wohl am ehesten in die Nähe Kafkas gehört, von einem gänzlich verwandelten, altgewordenen Canetti gewissermaßen von einem zweiten Autor erklärt und dem Publikum vermittelt wird. Claudio Magris, der berühmte Triestiner Schriftsteller und Germanist, von dem mit die besten Beobachtungen über die Blendung stammen, hat diese Paradoxie vor Jahren in seinem Donaubuch beschrieben. Der Autor der Blendung ist für Magris ein geheimnisvolles, außergewöhnliches Genie, das vielleicht verschwunden und für immer unerreichbar ist. Der Schriftsteller, der 1935 im Alter von 30 Jahren sein einziges wirklich großes Buch, eines der größten dieses Jahrhunderts, veröffentlicht hat, das damals schon bald wieder von der literarischen Bildfläche verschwand. Der Autor der Blendung, so fährt Magris fort, hätte nicht allein für dieses Werk und auch nicht für andere, frühere Werke den Nobelpreis erhalten. Denn damit diese anerkannt würden, bedurfte es vielleicht eines anderen Schriftstellers, eben jenes Autors, der 30 Jahre später ins Rampenlicht getreten ist und den Erfolg seines wiederentdeckten Buches begleitete, als handle es sich um einen posthumen Erfolg, indem er einen Leitfaden für die Lektüre, die Interpretation, den Kommentar zur Verfügung stellte. So, als würde man, so Magris weiter, als würde man mit jahrzehntelanger Verspätung den Prozess wiederentdecken und es erschiene ein gealterter, liebenswürdigerer Kafka, der sich als Führer durch die eigenen Labyrinthe betätigte. Eine solche, vom alten Canetti freundlich begleitete Wiederentdeckung der Blendung als genuin sprachlicher Weltentwurf der klassischen Moderne, das wollte ich heute Abend sagen, lohnt sich weiterhin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.